erklären es gewissermaßen ein Kapitel meiner Dissertation, das ich allerdings überarbeitet, verändert und aktualisiert habe. Also im Wesentlichen war die Idee dann einfach einige Jahre später, 20 Jahre nach dem Krieg, aus dem noch einmal ein Buch zu machen, das diesen Krieg allerdings in einem größeren Kontext noch einmal beleuchtet, nämlich mit der langen Vorgeschichte und dem, was seither aus diesem eben noch nicht für alle Staaten tatsächlich ein Staat geworden ist.
Du hast den Kosovo-Krieg als Stichwort genannt. Das ist auch meine Wahrnehmung, dass wenn in der deutschen Öffentlichkeit die Rede ist von Kosovo, dann durch den Kosovo-Krieg. Jetzt ist dieses Gebiet, das mit diesem Namen Kosovo bezeichnet wird, natürlich älter. Vielleicht können wir da so einen Blick an die Ursprünge der kosovarischen Geschichte werfen. Gerade in der Gegend, wo immer wieder Grenzen verschoben und neu gezogen worden sind. Ja, seit wann kann man denn...
Mir war es wichtig, eben diese Geschichte zu inkludieren, nämlich sozusagen die Ethnogenese dessen, was man heute als Serben und Albaner bezeichnet und auch die anderen Minderheiten in der Region, die eben nicht ahistorische Bevölkerungsgruppen sind, die sozusagen immer schon hier gewesen sind, sondern die eine sehr viel flexiblere Geschichte haben, weil im Osmanischen Reich letztlich Religion und nicht Sprache und Ethnizität das entscheidende kollektive Identitätsmerkmal waren und dadurch auch gewissermaßen religiös bedingte Übertritte von dem, was man als Serben und Albaner betrachtet hat, existiert haben. Also diese Gruppen waren nicht immer statische, sich feindlich gegenüberstehende ethnische Gruppierungen, sondern sind letztlich durch den Nationalismus des späten 19. und des 20. Jahrhunderts zu dem geworden, was sie heute auch sind. Und das war mir wichtig, das herauszustreichen und da auch die Rolle sowohl der regionalen Akteure als auch von äußeren Akteuren zu beleuchten. Also es geht in dem Buch letztlich dann auch um den Zerfall eben Jugoslawiens, um den Zweiten Weltkrieg, der ja auch eine enge Beziehung zu Deutschland und Österreich aufweist. Und das ist ein Teil eben der Genese des Kosovo-Konflikts auch.
Also Ethnie und damit verbundene Konflikte als Ergebnis der jüngeren Geschichte, so wäre der Deutungsfokus, genau. Du hast jetzt auch schon Kosovo als Teil Jugoslawiens angesprochen. Ich finde es interessant, sich genau das anzugucken, weil wir können sehen, irgendwie Kosovo ist ein Gebiet, das immer wieder umkämpft war, immer wieder besetzt wurde, immer wieder befreit wurde, in Anführungszeichen. Und dann kommt irgendwann quasi der zweite jugoslawische Staat nach dem Zweiten Weltkrieg und Kosovo ist Teil davon. Wie hat sich denn Kosovo da eingefügt in diese Föderative Volksrepublik Jugoslawien?
Ja, zunächst einmal muss man sagen, dass jene Gruppen, die im Kosovo gegen die deutsche Besatzung im Zweiten Weltkrieg gekämpft haben, eher nicht der kommunistischen Seite zuzurechnen waren und der Bund der Kommunisten Jugoslawiens im Kosovo relativ wenige aktive Unterstützer hatte. Es dann aber gelungen ist, unter Tito dem Kosovo schon bis zu einem bestimmten Grad in dieses sozialistische Jugoslawien zu integrieren, vor allem nach dem Ende der serbischen Nationalisten innerhalb des Bunds der Kommunisten und der Errichtung eines Autonomiegebiets im Kosovo. Dieses Autonomiegebiet war allerdings den meisten Kosovo-Albanern trotzdem zu wenig und wir haben eine lange Geschichte der Kämpfe innerhalb Jugoslawiens um eine eigene Teilrepublik Kosovo. Und aus diesen Bewegungen sind dann teilweise auch jene Bewegungen hervorgegangen, die dann später im Zerfall Jugoslawiens dann den Kern des albanischen, kosovo-albanischen Nationalismus gebildet haben.
Also du hast jetzt gesagt, es gab einen Autonomiestatus, also soweit ich weiß, war ja Kosovo sozusagen der serbischen Republik zugeordnet, aber ja, eben
innerhalb der serbischen Republik gab es eine weitreichende Autonomie für den Kosovo.
Genau, und du hast jetzt Kosovo-Albaner auch erwähnt. Was kann man denn sagen in der Zeit, wie war denn das Verhältnis zu Albanien auch in dieser Zeit?
Albanien war ja von 1945 bis zum Zusammenbruch des albanischen Sozialismus ein völlig abgeschlossener Staat, das heißt nicht ganz von 45 weg. In der ersten Phase nach 45 gab es eben enge Beziehungen zu Tito, zu Jugoslawien, und gegen den Versuch, Albanien in dieses Jugoslawien zu integrieren, hat dann zeitgleich mit dem Bruch Titos mit Stalin Enver Hoxha sich auf die Seite der Sowjetunion gestellt. Als sich dann auch die Sowjetunion und die Volksrepublik China zerstritten haben, hat sich Enver Hoxha auf die Seite der Volksrepublik China gestellt, und am Ende war Albanien gewissermaßen der alleinige Hüter der orthodoxen stalinistischen Lehre weltweit, hat sich auch mit China überworfen. Das heißt, in der Phase, in der Kosovo eine Autonomie innerhalb der serbischen Teilrepublik Jugoslawiens hatte, war die Grenze zu Albanien eigentlich völlig zu. Das heißt allerdings nicht, dass es nicht einen gewissen Einfluss von der Ideologie Enver Hoxhas und dieser Form des stalinistischen Staatssozialismus auf albanische Bewegungen innerhalb des Kosovo gegeben hätte. Also es gab schon so enveristische, also Anhänger von Enver Hoxha in Albanien. Das waren vor allem kleine Studentengruppen, und auch einige von diesen Gruppen sind dann später zu den Gründern der UCK geworden. Aber das war im Wesentlichen eine relativ kleine Gruppierung, und die Grenze zu Albanien ist von beiden Seiten so gut wie möglich zugehalten worden, weil das sozialistische Albanien und das sozialistische Jugoslawien seit dem Bruch zwischen Stalin und Tito sich feindlich gegenübergestanden sind.
Du hast jetzt auch schon Entwicklungen angesprochen, die dann in den 80er Jahren zu verorten sind, was eben so Bewegungen betrifft. Um dahin zu kommen, vielleicht einen Schritt zurück. Ich habe bei dem Historiker Sundhausen gelesen, dass Kosovo ja durchaus profitiert hat, davon Teil Jugoslawiens zu sein, im Sinne von Modernisierungsschub und Bildungsschub. Dann kann man trotzdem vielleicht sehen, dass es immer eine Unzufriedenheit gab, nicht nur was den Autonomiestatus betrifft, sondern auch, dass ja Kosovo trotzdem immer sozusagen das letzte Licht in der jugoslawischen ökonomischen Entwicklung gewesen ist. In den 80er Jahren kommt es dann eben zu Protesten. Viele Studenten sind daran beteiligt. Es ist vielleicht eine neue, selbstbewusste Generation im Kosovo. Was waren denn Gründe dieser Proteste und Motive?
Na, einerseits eben wirklich die ökonomische Situation, die für den Kosovo deutlich schlechter war, wie selbst für den Rest von Serbien, geschweige denn Kroatien oder Slowenien. Aber auch eben dieser unausreichende Status aus Sicht von vielen Kosovo-Albanern als Autonomieregion innerhalb Serbiens. Diese Protestbewegung hat sehr stark darauf gesetzt, eben, dass der Kosovo ein Teil, ein gleichberechtigter Teil des föderativen Jugoslawiens wird. Letztlich waren diese Protestbewegungen nicht wirklich erfolgreich. Also der Kosovo blieb Teil der Teilrepublik Serbien, und das hat ja auch dann dazu geführt, dass der Kosovo eben sehr verspätet tatsächlich seine Unabhängigkeit zumindest teilweise verwirklichen konnte und während des gesamten Zerfalls Jugoslawiens dann auch als unmittelbar von Belgrad verwaltetes Gebiet nicht mehr in den Genuss dieser Autonomie gekommen ist, sondern der Versuch unternommen worden ist, von Seiten der serbischen Regierung den Kosovo mit Gewalt weiter an Serbien zu binden.
Die Proteste der 80er Jahre im Kosovo, die sind ja auch von der jugoslawischen Armee unterdrückt worden, niedergeschlagen worden. Dann macht sich eben Anfang der 90er Jahre die Zerfallstendenz Jugoslawiens geltend, die du jetzt auch schon angesprochen hast. Ja. Und dieser Zerfall mündet ja dann in die postjugoslawischen Kriege oder in die jugoslawischen Zerfallskriege. Das sind ja eine Reihe von Kriegen, also 10-Tage-Krieg in Slowenien, dann Kroatien-Krieg, dann Bosnien-Krieg und schließlich eben 1999 der Kosovo-Krieg, der auch mit der Intervention der NATO dann geendet ist. Und da waren ja Konfliktparteien, Kroaten, Serben und die Kosovo-Albaner mit diversen Nationalismen und ethnischen Säuberungen auf allen Seiten, die da beteiligt waren. Wie kann man sich denn eine Dynamik dieser Konflikte und auch das Unglaubliche, was da ja auch passiert ist, wie kann man sich das erklären?
In gewissermaßen hat das Ganze mit dem Kosovo begonnen, aber auch mit dem Kosovo wieder geendet. Man darf nicht vergessen, dass die Abspaltungstendenzen von Slowenien und Kroatien auch damit in Zusammenhang gestanden sind, dass eben in Belgrad auch eine serbisch-nationalistische Führung an die Macht gekommen ist, und im Zuge dieser großen Kundgebung am Amselfeld dann auch den Autonomiestatus des Kosovo beendet hat. Und das hat mit dazu beigetragen, das war nicht der einzige Grund, aber es hat mit dazu beigetragen, dass die anderen Teilrepubliken Jugoslawiens sich von diesem neuen Zentralismus in Belgrad bedroht gefühlt haben. Trotzdem war dann sozusagen der Kosovo-Krieg letztlich der militärische Schlusspunkt, wenn man jetzt von den Auseinandersetzungen um das Preševo-Tal später und den Konflikten in Mazedonien absieht. Wobei dieser Krieg jetzt aus unserer mitteleuropäischen Perspektive natürlich primär der Krieg der NATO war. Aus kosovarischer Sicht hat dieser Krieg sehr viel früher begonnen, nämlich wirklich mit den Guerilla-Aktivitäten der UGK, und die NATO ist sozusagen dort in einen bestehenden militärischen Konflikt eingetreten, beziehungsweise hat in diesen bestehenden Konflikt dann eingegriffen. Letztlich war der Konflikt zu diesem Zeitpunkt bereits so weit ethnisiert, dass es tatsächlich eigentlich nur mehr darum gegangen ist, wer den jetzt gewinnt und wer wen aus welchem Gebiet letztlich vertreibt. Es gibt natürlich heute noch Serben im Kosovo, auch in jenen Gebieten, die nicht im Nordkosovo de facto von serbischen Kräften kontrolliert werden. Allerdings standen diese serbischen Enklaven im Zentral- und Südkosovo lange unter dem direkten Schutz der KFOR, und also der europäischen und internationalen Truppen dort. Und bis heute ist es so, dass in diesen serbischen Enklaven eine nur partielle Reintegration in den kosovarischen Staat stattgefunden hat. Ich sehe diese Integration allerdings langsam stärker werden. Es gibt Vertreter der serbischen Minderheit im kosovarischen Parlament, und die haben sich zum Beispiel letztes Jahr im Sommer, als die Diskussion begonnen hat, über einen möglichen Gebietstausch zwischen dem serbisch besiedelten Nordkosovo auf der einen Seite und dem albanisch besiedelten Preševo-Tal auf der anderen Seite deutlich zu Wort gemeldet gegen einen solchen Gebietstausch, weil sie gesagt haben, dann sind wir noch marginalisierter, als wir es schon sind. Und ein völlig ethnisierter Kosovo würde für uns keinen Platz mehr lassen. Also da gibt es in den letzten Jahren durchaus eine partielle Wiederbeteiligung der serbischen Minderheit an der kosovarischen Politik oder zumindest von Teilen dieser serbischen Minderheit.
Wie war das denn eigentlich nach der NATO-Intervention, also nach dem offiziellen Ende dieser Intervention oder dieses unmittelbaren kriegerischen Beteiligens? Du hattest gesagt, Kosovo hat eben seinen Unabhängigkeitsstatus relativ spät gekommen. Wie ist es denn dann gekommen? War es dann sofort ein unabhängiger Staat?
Das war zunächst ein Protektorat mit sehr starker internationaler Beteiligung, UNMIK, KFOR, das ist dann teilweise abgelöst worden durch eine europäische Beteiligung über die EULEX. Bis heute ist der Kosovo nur von einem Teil der Mitgliedstaaten der Europäischen Union als unabhängiger Staat anerkannt. Ausgerufen worden ist die Unabhängigkeit ja unilateral dann erst 2008. Unilateral deshalb, weil Serbien das nicht akzeptiert hat und bis heute nicht akzeptiert. Und Russland und eine Reihe von internationalen wichtigen Staaten anerkennen die Unabhängigkeit des Kosovo bis heute nicht, genauso wenig Serbien und eben selbst einige EU-Staaten nicht. Also zum Beispiel Spanien, das ja selbst mit einer Reihe von Sezessionskonflikten zu kämpfen hat, unterstützt auch nicht die Unabhängigkeit des Kosovo. Und das bedeutet natürlich auch, dass es keine gemeinsame europäische Kosovo-Politik in dem Sinn gibt. Selbstverständlich ist Europa sehr stark präsent, die Europäische Union eben über die EULEX, aber es gibt keine gemeinsame Linie, was die Anerkennung der Unabhängigkeit des Kosovo betrifft.
Du hattest erwähnt, dass es langsam Fortschritte gibt, was auch eine Integration der serbischen Minderheit betrifft. Mich würde interessieren, nochmal so einen Blick auf politisch-soziale Zusammensetzung des Kosovo heute und wie es da aussieht. Das frage ich auch vor dem Hintergrund, oder vor dem Hintergrund finde ich das interessant, weil ja die UCK eine extrem nationalistische Gruppierung gewesen ist. Inwiefern setzen sich sowas fort oder ist da auch sozusagen eine Normalisierung oder Verbesserung vielleicht zu verspüren?
Das setzt sich insofern fort, als der Kosovo bis heute eine sehr stark ethnisierte politische Landschaft hat. Also es gibt Minderheitenmandate im kosovarischen Parlament, die für Minderheiten reserviert sind. Das sind nicht nur jetzt serbische Mandate, sondern auch Minderheitenmandate für die Gorani, für die sogenannten Bosniaken, für Aschkali und Roma und die Kosovo-Türken. Und es gibt auch jeweils entsprechende Minderheitenparteien, bei den meisten Minderheiten mehrere, die sich um diese Sitze bewerben. Und die spielen gewissermaßen nicht als individuelle Staatsbürger dann eine Rolle im kosovarischen Staat, sondern als Mitglieder dieser ethnischen Gruppe. Das geht aber teilweise schon zurück auf die Nationalitätenpolitik des föderativen sozialistischen Jugoslawiens, dass ja auch sehr stark so eine ethnische Konzeption von Beteiligung am politischen System beinhaltet hat. Das wird hier gewissermaßen fortgesetzt. Wo es tatsächlich eine verstärkte Integration der serbischen Bevölkerung gibt, das ist der Bereich, wo es sich um die kleinen Enklaven südlich des Ibar, also jenes Flusses, handelt, der lange Zeit völlig die Demarkationslinie zwischen dem serbisch dominierten Nordkosovo und dem Rest des Kosovo gebildet hat. Mittlerweile gibt es einen partiellen staatlichen Einfluss des Kosovo auch nördlich dieses Flusses, aber der ist immer noch sehr gering. Dieser Teil der serbischen Bevölkerung ist immer noch sehr schwach im politischen System vertreten, aber es sieht eben anders aus für die kleinen Enklaven, wie Strupce zum Beispiel, im Süden des Kosovo.
Vielleicht eine letzte Frage und eine begriffliche Frage. Der Untertitel von deinem Buch ist Geschichte und Gegenwart eines Parastaates. Was heißt das denn, Parastaat? Und wenn du das beantwortest, vielleicht noch genau dazu, ist es immer noch so ein Parastaat?
Ein Parastaat ist sozusagen ein staatsähnliches Gebilde. Ein Gebilde, manchmal benutzt man dafür auch den Begriff de facto Regime, das wie ein Staat funktioniert, aber eben nicht unbedingt eine internationale Anerkennung vorweisen kann. Und da gibt es natürlich jetzt Parastaaten, die stärker staatsähnlich sind, stärker anerkannt werden, und Parastaaten, die weniger anerkannt werden. Der Kosovo ist sicher ein relativ stabiles und relativ gut international anerkanntes Beispiel dafür, weil es eben doch eine erkleckliche Zahl an europäischen, aber auch amerikanischen Staaten gibt, die den Kosovo als Staat anerkennen. Das ist etwa bei Abchasien oder der türkischen Republik Nordzypern nicht so. Da gibt es meistens nur ein oder zwei Staaten, die diese Republiken anerkennen. Im Fall von Nordzypern ist es zum Beispiel nur die Türkei. Aber de facto funktioniert der Kosovo auf seinem Territorium, wenn man jetzt das serbisch dominierte Nordkosovo einmal außen vor lässt, wie ein Staat. Er baut auch mittlerweile eine eigene Armee auf, was er lange nicht durfte aufgrund dieses internationalen Protektorats. Nur ist der Kosovo natürlich weiterhin ein ökonomisch schwaches Gebilde, das auch über einen starken internationalen Einfluss verfügt. Und da gibt es eben eine relativ starke politische Bewegung, Vete Vendosje, die so einen linksnationalistische Position einnimmt und sagt, dass der Kosovo eine europäische Kolonie ist und dass es darum ginge, auch den Kosovo jetzt von diesem kolonialen Einfluss zu befreien. Das ist jetzt ein Ansatz, der stärker in Richtung eines staatsbürgerlichen Nationalismus geht. Also die sagen, die sind zwar großteils Albaner, sagen aber, wir wollen jetzt keinen völkischen Staat aufbauen, sondern das Territorium des gesamten Kosovo befreien und danach darüber diskutieren, ob wir jetzt ein Großalbanien erreichen oder nicht. Aber auch diese Position ist eine, die vor allem unter jungen Kosovaren sehr populär ist und die zunehmend eine Kritik an der europäischen Rolle im Kosovo inkludiert.